Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Das Thema E-Commerce hat immer schon so einen kleinen Mythos gehabt. Und dieser Mythos war, ich kann ja eigentlich von dort arbeiten, wo ich will, mit wem ich will und wann ich will. Und der Frage gehen wir heute ein bisschen auf den Grund. Und das mit der Christo und dem Raphael Kietaiwel, die ich nicht nur jeden Tag im Office sehe, sondern die ich auch schon einige Jahre kenne. Und ich mir extrem sicher bin, dass die Themen, die ihr so über die letzten Jahre hattet, extrem relevant für die anderen sind. Dementsprechend würde ich den Ball einfach kurz zu euch spielen und für die, die per Video dabei sind, ich habe mit der Christa natürlich was einstudiert, was wir kurz vorführen müssen. Genau, das, Christa und ich kennen uns schon sehr, sehr gut. Christa, magst du dich vielleicht einfach ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du momentan?
Servus, Thomas. Ich bin Christa, ich bin im Shopify und Webflow-Bereich tätig, Entwicklerin und mittlerweile auch ganz gut in der deutschen E-Com-Bubble vertreten. Habe da einfach Kunden in unterschiedlichen Größen und betreue die Shops und die unterschiedlichsten Seiten von ihnen. Genau, wir haben zwei Kinder. Ist es jetzt schon relevant?
Du kannst gerne schon den Ball rüberspielen. Raffi, wer bist du?
Ja, ich bin der Raphael. Ich bin ja der Ehemann von der Christa und ich bin im Softwarebereich tätig. Also wir haben früher zusammen im E-Commerce gestartet. Ich glaube, auf das werden wir dann noch so ein bisschen eingehen. Und genau, bin im Softwarebereich tätig, arbeite dann natürlich viel mit KI, was aber natürlich auch remote-technisch heutzutage einfach schon viel, viel einfacher möglich ist, als es vielleicht früher war. Genau, und ich freue mich drauf.
Kurzer Faktencheck, wie alt seid ihr beide?
29 plus.
29 plus, perfekt. Und ihr habt zwei Kinder.
Genau, richtig.
Perfekt, okay. Dass wir da einfach mal kurz den Rahmen spannen, dass dieses Remote-Arbeiten für mich, ich bin jetzt vergeben, habe aber noch keine Kinder, wahrscheinlich ein bisschen leichter von der Hand geht. Ja. Noch nicht, genau. als wenn man jetzt beispielsweise auch noch zwei Personen hat, auf die man, mit der man
ein bisschen aufpassen muss, ja.
Ganz genau. Spielen wir mal die Zeit ein bisschen rückwärts. Ich setze euch jetzt in den Flieger und fliege mit euch 10 Jahre retour. Wollt ihr mir mal so ein bisschen die Timeline geben? Oder Raffi, magst vielleicht du ganz kurz anfangen, du hast jetzt kurz schon das Shop-Thema angerissen oder beziehungsweise das E-Commerce-Thema angerissen. Wie hat E-Commerce bei euch begonnen?
Ja, E-Commerce hat bei uns eigentlich so begonnen, dass ich immer so ein bisschen auf der Suche nach einer Aufgabe war. Irgendwie was zu machen, irgendwie was zu tun. Ich habe sehr, sehr lange Fußball gespielt. Dadurch war das irgendwie so ein bisschen ein Thema, was ich eben aufgreifen wollte. Und aus Zufall bin ich dann auf einen Shop gestoßen, der quasi verkauft wurde für Tormann-Equipment, Tormann-Handschuhe, T-Shirts und so weiter. Und habe das der Christa dann so ein bisschen gepitcht und wir sind in das Ganze dann einfach mal reingestiegen, haben gesagt, okay, lass das ganze Inventar einfach mal übernehmen, lass kaufen. Und so hat das Ganze dann eigentlich so ein bisschen begonnen, da reinzustarten und das war so ein bisschen der erste Schritt in einer kompletten Reise, weil die Christa konnte dann quasi da so ein bisschen mitarbeiten, ja, und hat so die ersten Steps mit uns mitgemacht. Und genauso haben wir dann auch meinem Bruder, den Niklas, mit reingenommen. Ja, und das war eine ganz spannende Story. Vielleicht, Christa, möchtest du da noch mal ein bisschen
sagen, was war die Antwort auf den Pitch?
Ja, gute Frage. Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so genau.
Let's go wahrscheinlich.
Für mich war eigentlich immer klar, dass ich auch selbstständig sein will. Meine Eltern haben halt auch eine Firma zusammen. Vielleicht auch ein gutes Vorbild für uns im Endeffekt, Dinge, die man lernen konnte. Und nach dem Studium war ich kurz bei meinen Eltern und dann habe ich entschieden, okay, ich möchte eigentlich selbstständig sein, ich möchte irgendwas probieren. Und dann kamst du eigentlich mit der Idee, zwischenzeitlich habe ich dann noch einen Kundensupport-Job angenommen und das war so mein erster Step, generell in die Richtung Laptop arbeiten. Ich wurde damals belächelt von meinem Papa, also ja, was machst du damit? Und dann haben wir den Shop damals gekauft. Das Lager war dann irgendwann bei uns im Extrazimmer, wo wir dann halt auch wieder die ersten Packerl gepackt haben und dann zur Post gebracht haben. Ich habe noch ein Foto davon. Und
ja, deine Eltern in der Firma war auch mal kurzes
da
Lager.
War auch kurzes Lager. Also es war wirklich so, dass wir von Anfang an alles sehr selber gemacht, also viel selber gemacht haben oder alles, außer den Shop. Das konnten wir leider nicht, weil das irgendwie eine eigene Plattform war, wo wir nicht einmal Zugriff hatten. Egal. Okay. Auf jeden Fall, was haben wir dann gemacht? Wo wollen wir ausholen oder nicht ausholen, ist immer die Frage.
Ich glaube, der wichtigste Schritt war dann, dass du gesagt hast, hey, ich muss irgendwie nicht von zu Hause arbeiten, ich brauche trotzdem irgendwie so einen Arbeitsplatz.
Ja, ich brauche Leute, das Gleiche wie jetzt dann mit dem Büro. Ich brauche Leute um mich herum und habe dann irgendwie zufällig einen Coworking-Space gefunden im damals 21. Ja. Und dann haben wir entschieden, passt, auch Kurzfassung mit seinem Bruder zusammen, der ist dann auch ins Office gekommen, ja komm, lass uns mal machen, gehen wir ins Office. da waren noch nicht so viele Leute, aber die eine Person, die da war, war halt für mich wichtig, ein Programmierer, mit dem ich dann angefangen habe, Webseiten zu bauen. Und so bin ich zum Programmieren gekommen, weil er mir diese Liste, ich erzähle die Geschichte so gern, diese Liste auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, lern diese Klassen. Und das war halt Bootstrap, da habe ich die Klassen gelernt und so habe ich dann meine ersten Webseiten wirklich von Scratch gebaut.
Okay. Ja. Und die Story ist dann so ein bisschen weitergegangen, der Dormann Online-Shop, also den gibt es jetzt nicht mehr, der war jetzt nicht so erfolgreich. Ja.
Kein Tor geschossen.
Genau, richtig, ja, und es war so die erste Challenge, ja, Firma gründen, let's go, lass das machen, dann waren wir in dem Office, Niklas, mein Bruder, der war dann einfach mit dabei und haben dann gesagt, okay, was können wir noch machen, ja, also wir waren dann natürlich immer irgendwie augenoffen, was los ist und ganz lustige Story, der Niklas ist damals in Wien im Auto gefahren, hat auf der Autobahn ein Auto gesehen mit so rahmenlosen Kennzeichenhalterungen, ja, und hat das Fenster runterlassen und ihn gefragt, von wo er die halt hat, ja, so auf der Autobahn, ja, und er hat gesagt, ja, irgendwie will haben oder sowas, ja, und er hat diese Idee halt so spannend gefunden, weil er war früher selbst Automechaniker, cool. Hat natürlich dadurch so einen gewissen Bezug zu Autos gehabt und hat gesagt, hey, ist ein cooles Produkt, was geht da, ja, was können wir machen? Und dann war es so, dass der Niklas da immer mehr mit uns zusammengearbeitet hat, immer mehr reingegangen ist, auch dieses Gründungsprogramm dann durchlaufen hat, quasi seinen Job gekündigt hat, halt so wirklich so all in gegangen ist. Und wir haben dann die Produkte gesucht, den Hersteller gefunden, darauf einen Online-Shop eigentlich aufgebaut und das war eigentlich so der erste Store, wo wir wirklich, sage ich, ein bisschen Traction drauf bekommen haben. Mhm. Ja, da ist wirklich ein Umsatz drüber gelaufen. Ja. Wir haben unseren ersten Store mit WooCommerce gebaut. Ja.
Dann Shopify, gesagt, oder?
Let's go to Shopify. Ja. Und das war, glaube ich, auch so eigentlich der spannende Punkt, wo wir jetzt auch stehen, ja, wo die Christa uns halt sehr, sehr stark unterstützt hat, immer dieses ganze Technische umgebaut hat und wir quasi das organisatorische Marketing und Co. eigentlich machen konnten. Ja. Und den haben wir eigentlich dann so weit aufgebaut, bis wir die Möglichkeit gehabt haben, den zu verkaufen. Mhm. Und das ist dann eigentlich ganz gut für uns gelaufen. Also während dem Verkauf sind dann irgendwann die Kinder gekommen. Es war eine wahnsinnig spannende Zeit, unglaublich interessante Zeit. Und dann war es natürlich okay, der Shop ist nicht mehr da, was können wir jetzt machen? Und Christa hat einfach immer wieder unterschiedliche Projekte angenommen, glaube ich. Also du hast quasi deine Learnings immer wieder weitergemacht.
Also, ja, genau. Ja, ich meine, also ich glaube, der Kernknackpunkt für mich mit Shopify war erstens der Shop, also von WooCommerce auf Shopify, wo ich dann auch gesagt habe, never going back to WooCommerce, also mache ich nicht mehr. Nichts gegen WooCommerce, ein bisschen. Aber genau, und vielleicht hole ich einfach kurz aus mit der Performance-Marketing-Sache. Da haben sie dann auch gemerkt, sie haben das Performance-Marketing selber gemacht für Clippity, sie war das damals. Und darf ich hier sagen?
Ja, darf ich sagen. Das hat sie ja mittlerweile reicht dadurch, ja, oder? Ja. Er hat sich einen Job verkauft.
Knapp.
Und genau, ist jetzt dann ins Performance-Marketing gegangen. Da kannst du dann vielleicht noch kurz was dazu sagen. Aber ich habe dann meine Kunden in Shopify tatsächlich meistens über sie bekommen und habe dann immer mehr einfach in den Code gehen müssen und einfach Dinge anpassen. Und da habe ich dann wirklich entdeckt, hey, mir liegt das total, ich mache das total gerne. Und so bin ich dann eben in dieses E-Commerce, Shopify, Team umbauen und so weiter gekommen, habe dann auch meine Shops bekommen, eigentlich meistens über euch irgendwie Bekanntschaften oder so, die dann einen Shop brauchen. Und also das war so mein Werdegang. Ich war immer irgendwie mit dabei. Ich habe halt meistens irgendwie, weiß nicht, die E-Mails mal angepasst oder so. Also ich habe mich eben um dieses Online-Marketing-Ding ein bisschen mehr gekümmert bei ihnen. Und dann eben für die Kunden von euch damals. Also.
Ja, genau. Also wir haben die Performance-Marketing-Agentur 7online aufgebaut. Also wieder Niklas und ich. Und das hat sehr gut funktioniert. Und dadurch natürlich, also wir haben uns darauf spezialisiert, wirklich D2C-Commerce. Ja, das heißt wirklich eigentlich Marken, die halt wirklich in einem Wachstum sind. Ja, das war für uns interessant. Das heißt Fokus auf Performance-Marketing. Wir sind da in einer Zeit vielleicht noch, um das so ein bisschen einzuordnen, wo Dropshipping irgendwie noch cool war, ja, und wo das ganze Ding auch überhaupt noch funktioniert hat. Das bedeutet, Marketing-Agenturen aufzubauen, war so eine recht neuere Sache. Das bedeutet, wir hatten einfach wirklich sehr gute Hebel, dort gute Performance zu liefern. Ja, und da natürlich damals schon dieses Verständnis auch, verschiedene Landingpages sind wichtig, ja. Der Shop selbst, das heißt die Journey von, ich komme von einer Ad auf den Online-Shop, was passiert dort, was wird dort angezeigt, was sind die Landingpages, das ist natürlich heutzutage viel performanter und viel tiefgründiger, ich glaube, die Christa kann davon ein Lied singen, Aber das war natürlich damals schon ein bisschen unser Ansatz und ich glaube, so konnten wir uns eigentlich immer wieder so ein bisschen gegenseitig die Bälle zuspielen. Wir haben Kunden gehabt, für die die Christa das umsetzen kann. Die ist bei uns im Office gesessen, wir konnten das quasi gemeinsam konzipieren. Die Performance ist nach oben gegangen dadurch und so konnten wir uns die Bälle eigentlich so ein bisschen hin und her spielen. Und ich glaube, das war eine extrem, extrem spannende Zeit eigentlich, wo wir unternehmerisch, E-Commerce-technisch wahnsinnig viel gelernt haben. Und ich glaube, die Christa dann auch diesen Weg viel stärker weiterverfolgt hat dann noch, als wir es vielleicht getan haben.
Man muss
haben.
Auch anmerken, ich mache ja jetzt Landingpages. wir lachen immer drüber, dass eigentlich wirklich seit Jahren sagt, dieser Landingpage ist gern optimiert. Das ist
ein riesiges Thema, ja.
Ja. Jetzt gehe ich es halt noch mal stärker an mit den Landingpages, aber ich, ja, also damals schon, so wie heute, sagt er auch, ja. Landingpage, extrem wichtiges Thema. Und ja,
das ist der Punkt, wo der Kunde hinkommt und dort wird abgeschlossen. Ja. Das ist immer noch ein riesiges Thema, das vernachlässigt wird, glaube ich. Ja.
So die Timeline vom eigenen Onlineshop, dann Performance-Agenturen, jetzt habt ihr beide so euer Baby füreinander geschaffen und in irgendeiner Art und Weise natürlich nicht die Firma gemeinsam gehabt, aber doch irgendwie immer so miteinander gearbeitet. Was hat das mit euch als Personen gemacht? Was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert? Vielleicht
will ich vielleicht mal das Emotionalere, mal
ja.
Das sind meine Themen. also ich bin ein Mensch, der einfach sehr viel Zeit braucht mit jemandem, aber gar nicht so, ich muss nicht die ganze Zeit mit der Person reden, auch wenn ich sehr gerne rede, aber ich brauche halt einfach die Person neben mir. Und ich glaube, dadurch hat es mir immer sehr gut getan, dass er einfach im Büro war. Und das heißt, wir haben sie jetzt auch, ich meine, du kriegst es mit, er ist da, aber hat dann 10 Calls gefühlt und ist dann vielleicht 10 Minuten da, aber das reicht für mich, um zu wissen, okay, er ist einfach da, wenn ich ihn brauche, ich kann ihn kurz umarmen gehen oder was auch immer. Und deshalb, glaube ich, funktioniert das auch bei uns sehr gut, weil wir uns A, viele Freiräume schaffen, keiner ist irgendwie dem anderen böse, wenn man mal keine Zeit hat, im Office irgendwie Mittag zu essen oder was ich mit anderen zu quatschen. Mhm. Keiner ist einem böse, wenn man am Abend sagt, ich will jetzt einfach wirklich nur liegen, lass mich bitte kurz mal entspannen. Ja, im Endeffekt, ich glaube, wir haben ein sehr großes Verständnis, dadurch, dass wir ja Business machen beide, was es bedeutet, selbstständig zu sein, selbst und ständig. Und deshalb funktioniert es auch, glaube ich, bei uns. Und man muss auch sagen, dass Raphael einfach extrem entspannt ist bei vielen Dingen. Also wenn dort, wo ich halt einfach, mich aufrege und 20 Mal über das Gleiche rede, sagt er, ja, okay, ja, komm, wir finden da die Lösung. Oder hört einfach zu, wenn ich sage, ich bitte hör mir einfach kurz zu, dann hört er einfach nur zu und sagt, ja, passt. Ich glaube, das funktioniert halt bei uns sehr gut. Wir zanken uns eigentlich so gut wie nie und wenn, dann ganz kurz und dann ist halt am nächsten Tag wieder, ja, okay, alles gut. Ich würde sagen, wirklich Vertrauen, Kommunikation, Verständnis, das macht es mit uns. Also es hat uns einfach weiter zusammen geschweißt. Man muss auch sagen, wir haben eine lange Geschichte. Wir sind jetzt seit über 15 Jahren, glaube ich, zusammen. Es gab Höhen und Tiefen und mit dem Business kam irgendwie auch dieses mehr verbunden. Ich weiß nicht, das ist einfach, ich glaube, das hat uns einfach
ja, also ich glaube, das Verständnis ist ein riesengroßes Thema bei dem Ganzen, weil jeder, der vielleicht jetzt zuhört und irgendwie selbstständig ist, nebenbei selbstständig ist, völlig egal, weiß, dass diese Sache nicht ein normaler 9-to-5-Job ist, wo ich dann rausgehe, abschalte und das Ganze ist vorbei. Du nimmst es mit nach Hause, du nimmst es bis ins Bett. Ja. Du schlafst manchmal vielleicht schlecht. Das sind halt die Storys, die halt passieren. Das ist halt einfach so. Ja. Und natürlich, wenn die andere Person das vielleicht nicht so kennt, ist das schwieriger zu verstehen. Gibt es bestimmt Leute, die verstehen das mehr, die anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber wenn die andere Seite in der gleichen Situation ist, dann macht das Ganze natürlich einfacher. Das heißt, du teilst irgendwie dein Leid, du teilst irgendwie deine Freuden. Ja, das ist, glaube ich, dieses Thema mit, was es, es macht es gleichzeitig schwieriger, weil beide selbstständig sind und natürlich beide diesen ganzen Weg auch gehen, aber es macht es auch einfacher, weil beide diesen Weg gehen.
Das stimmt, ja. Also ich bin da ganz bei dir, ich habe mir diese Szenarien selber schon oft überlegt und habe immer gedacht, mir persönlich wird es schwer fallen, dieses zu trennen, was betrifft jetzt unser Privatleben und was ist Business. Diese Abgrenzung dann zu Hause zu schaffen, redet man zu Hause dann wirklich nur über Privates oder nimmt man, wie du gerade gesagt hast, eigentlich ist Business mit und ist man dann nicht eigentlich nur konfrontiert mit Business auch? War immer so ein bisschen meine Angst, muss ich sagen, dahinter.
Vielleicht hake ich da kurz ein, man muss auch sagen, vielleicht wäre es anders, wenn wir die gleiche Firma hätten. So, das kann ich nicht sagen, weil ich lasse mir zum Beispiel auch ungern was sagen und ich reagiere auch immer sehr blöd drauf, wenn Leute mir was sagen wollen und vielleicht würde es auch anders funktionieren. Ich glaube, bei uns ist einfach das Verständnis für die Selbstständigkeit ist einfach von beiden Seiten da. Wenn ich am Abend bis, was nicht eins arbeite, sagt er vielleicht noch kurz, magst nicht endlich schlafen gehen? Aber das war es dann auch schon und wenn er um 5 aufsteht und sagt, ich fetze jetzt durch, ich fahre ins Büro, sage ich, ja, have fun.
Ja, es ist schon richtig.
Weil es wirklich der Erste im Büro, also das mit dem Aufstehen. aufstehen war Thomas kein Spaß. Ja. Ich bin meistens um 10.
Ja, ich brauche es. Meine, ist meine produktivste Zeit, glaube ich. Ich mache das einfach gerne. Ich gehe gerne noch ein bisschen früher schlafen. Ich brauche den Abend, um abzuschalten. Ja, das ist für mich zum Beispiel keine Zeit. Ich denke, dass es nicht der richtige Moment ist, am Abend vielleicht noch Dinge aufzumachen, über die man sich Gedanken macht. Ich glaube, die kommen dann in der Früh schon selbst früh genug, sondern das auch wirklich so sein zu lassen. Und ich glaube, es ist ein riesengroßer Punkt, ist es, dass wir nicht in einer Firma gemeinsam sind, wo jeder so seinen Part hat. Ich glaube, da hast du vielleicht echt nochmal mehr Punkte. Passt dann vielleicht da was nicht, passt dann da was nicht. Ja, du
wer ist schuld?
Wer ist schuld? Du nimmst das Thema vielleicht wirklich nochmal mit nach Hause, hast dann vielleicht auch, wenn es in einer Firma mal nicht so gut rennt, sind wir uns ehrlich, also es ist jetzt nicht so, dass immer nur alles happy-peppy ist. Diese Themen nimmst du nicht mit, ja, sondern du hast das so ein bisschen aufgesplittet auf, hey, da läuft es mal besser, da läuft es mal schlechter und so teilt sich das Ganze auf und man kann mehr beraten, vielleicht auch einfach tätig sein. Und ich glaube, das ist vielleicht auch meine Stärke, ja, ein bisschen zu beraten. Als
vielleicht noch ein guter Punkt dazu ist auch, dass man dann auch anders zuhört, wenn es nicht die eigene Firma betrifft. Also wenn er mir was erzählt, was halt vielleicht irgendwie gerade nicht ideal läuft oder so, dann ist es für mich halt nicht so, oh nein, sondern ich denke mir, objektiv gesehen ist es dann so und so und genauso geht es ihm. Dann sagt er, okay, dann ist halt mal was nicht der Task nicht so gut gelaufen, ja, dann machst du es halt das. Und, also es, du hast einen anderen Abstand zu dem Thema, wenn es nicht die gleiche Firma betrifft. So. Und
du hast jetzt zwei sehr gesunde Kinder hoffentlich und habt eine Familie gemeinsam. Dann gab es ja das Thema, verreist man nochmal. Und das ist, glaube ich, auch das, wo ich die Folge ein bisschen hinleiten wollte. Ihr seid jetzt beide auch selbstständig und habt auch in der Vergangenheit auch schon viel unternommen und irgendwie so wahrscheinlich auch das Leben von den Wunsch vieler gelebt, einfach mal die Sachen zu nehmen und woanders hinzufahren. Wie hat das in der Realität ausgeschaut? Habt ihr euch da gedacht, durchs E-Commerce, man muss einen Job haben, wo man ortsungebunden arbeiten kann?
Also die Christa hat es auf jeden Fall getrieben. Ja, also ich war nicht der, der es initiiert hat und deshalb, ich würde dir auch einfach das Wort dazu übergeben.
Also ich habe dann irgendwann gesagt, so, mir reicht es jetzt. Die Kinder sind jetzt wirklich schon in einem Alter, wo man noch mit ihnen verreisen kann. Sie kommen bald in die Schule, wir müssen jetzt irgendwas machen, weil wir haben noch 2 Jahre, das war letztes Jahr. Ja. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen das jetzt mal 3 Monate, haben aber den Rückflug schon gebucht. So, das war so das eine Ding. Und in unserer Vorstellung natürlich alles happy-peppy. Natürlich, wir sind mit Freunden, waren wir 2 Monate unterwegs und einen hatten wir dann nochmal alleine mit den Kindern. Und die haben gesagt, ja, das geht alles, die Nannys sind so günstig da drüben, wir machen das alles. Und okay, das easy, kriegen wir das hin, ja. Fast forward, der letzte Monat war halb katastrophal mental, aber ich komme auch aufs Positive, es ist nicht nur negativ, aber es war auf jeden Fall natürlich fordernder als erwartet, so. Ja. Mein großer Vorteil ist, glaube ich, dass ich in der Nacht arbeite. Für mich war das nicht so schlimm, sage ich mal. Ich habe einfach meine Stunden in der Nacht noch runtergefetzt. Schwierig war es dann, wo bei dir die Calls angefangen haben. Ja. Viele Calls mit
wo
Zeitverschiebung.
Wart ihr? Vielleicht nur für den Kontext.
Wir waren in Thailand und Vietnam letztes Jahr. Mhm. Und dieses Jahr waren wir dann noch einen Monat in Thailand und Malaysia.
Und Dubai kurz.
Und Dubai, ja, aber das war noch die Urlaubszeit. Natürlich, also um das nicht komplett negativ zu framen, was es überhaupt nicht war. Ich glaube, der große Vorteil ist am ortsunabhängigen Arbeiten, und vor allem als Entwickler zum Beispiel oder Entwicklerin, du bist erstens nicht zeitgebunden. Also ob ich jetzt in der Nacht entwickle oder nicht, ist eigentlich jedem egal. Die Kinder bekommen natürlich ganz andere Dinge mit Kulturen, Essen. Also alleine, dass die jetzt scharf essen, ich finde das so witzig, vor allem eine Sohn, die essen auf einmal scharf. Und ich denke mir so, okay, ja, das kommt ja alles davon, dass wir sie dort ein bisschen herangeführt haben. Das sind alles so wunderbare Dinge, die man remote einfach machen kann, also wenn du remote arbeitest. Und ich würde es auch jedem empfehlen, egal wie schwierig, wenn das Budget halbwegs da ist, macht es einfach. So, probiert es, weil es funktioniert ja auch, ja. Natürlich muss man da ein paar Strukturen schaffen, würde ich sagen. Also die Strukturen sind zum Beispiel Nannys. Wie macht man das mit den Nannys? Ist man dabei bei den Nannys? Ist man in einem separaten Raum und die Kinder sind halt dann im Wohnzimmer und man ist dann im anderen Zimmer? Sucht euch Unterkünfte, die einfach gut sind, also wo man wirklich genug Zimmer hat, um zu sagen, man fühlt sich, wir haben zum Beispiel oft die Erfahrung gemacht, ohne Wohnzimmer, keine Competition im Endeffekt. Also wenn du kein Sofa hast oder so, dann fühlst du dich einfach, egal wie cool die Lage, nicht so richtig wohl. So
Also viele, ich glaube, viele, die zuhören, also ich glaube, dieses Reisen oder nach Thailand zu fahren oder irgendwo in Südostasien, das, glaube ich, haben schon relativ viele gemacht oder es ist jetzt auch schon relativ, sagen wir mal, erschwinglich, da einfach mal nach dem Studium oder so hinzugehen. Jeder kennt diese Stories, ja. Vielleicht irgendwie günstige Hostels oder sowas. Das geht halt alles nicht mehr. Ja. Du bist halt wirklich darauf gebunden oder du musst dir vorstellen, du wechselst eigentlich deinen Lebensmittelpunkt an einen anderen Ort. Das ist dort kein Urlaub, ja, wo ich jetzt einen Monat, ist nur Spaß, ja, sondern ich habe ja da trotzdem Termine, ich muss trotzdem arbeiten. Das heißt, ich brauche einen Tagesablauf und ich brauche irgendwie eine gewisse Struktur. Und wie die Christa schon richtig gesagt hat, ich glaube, eine ordentliche Unterkunft und das Verständnis, dass Kinder dann trotzdem da sind, ja, und trotzdem betreut werden müssen. Ja. Ich meine, jeder Elternteil wird mir zustimmen. Seid jetzt einfach mal 3 Wochen nur mit den Kindern zu Hause. Wie schwierig das ist, auch schon zu Hause miteinander zu verbinden, das zu machen. Ja. Aber das hast du dort halt 3 Monate. Ja. Das war uns vielleicht in unserer Blauäugigkeit noch nicht ganz so bewusst. Aber mit dem muss man dann halt umgehen. Und ich glaube, wir haben das dann trotzdem mal sehr gut gehandelt eigentlich und es hat eigentlich dann trotzdem ganz spannend funktioniert. Das war auf jeden Fall ein Learning, die erste Reise, die wir teilweise in der zweiten verbessert haben und teilweise die gleichen Fehler nochmal gemacht haben. Also, ja, also ich glaube, sind halt solche Fehler, genauso wie es im Unternehmerischen ist, man denkt sich, den Fehler mache ich nie wieder und dann kommt er trotzdem vielleicht also, von einer anderen Seite ein bisschen so nochmal, vielleicht nicht genau der gleiche, aber doch ein ähnliches. Und ich glaube, die Unterkünfte sind das, was eigentlich so die Hauptsache ist. Ja. Also gute Lage, nicht viel mit dem Taxi fahren müssen, ja, weil ich muss den immer mitnehmen, ich kann nicht wie früher mit dem Roller irgendwo hinfahren, es geht nicht, ist nicht möglich.
Also es gibt schon Leute, die es machen, aber wir wollten es halt einfach nicht machen.
So. Hat halt gerade mit 2 Kindern dann auch noch Christa am Roller.
Ja, das, mal, das wollen wir Sorgen alle nicht.
und das, glaube ich, das Wichtigste und auch die Kinder darauf einzustellen, hey, was machen wir dort eigentlich? Das ist halt nicht so wie, wir sind jetzt da 2 Wochen im Urlaub, da ist voller Fokus, da kann man sich konzentrieren, ja, so gut wie möglich halt.
Vielleicht auch das Verständnis, dass man einfach mit Kindern nicht so leicht sozialisiert. Also man hat irgendwie im Kopf so, boah, jetzt fliege ich nach Thailand. Also wir sind ja oft schon in Asien gewesen und auch in Ecuador. Also wir sind ja viel rumgekommen ohne Kinder. Und das Ding ist halt, du kommst mit Kindern nicht so leicht ins Gespräch. Du wirst nicht den ganzen Tag Englisch reden, weil du arbeitest und du gehst dann essen. Und das sind halt nicht so viele Familien mit Kindern. Also man muss sich einfach ein bisschen darauf einstellen, auch die Kinder darauf einstellen. Ich glaube, eins der Dinge, die auch wesentlich waren war für die Kinder, so, sie haben sich so gefreut, dann wieder im Kindergarten zu sein. Weil sie und das Problem war ja wirklich, sie waren ja dort auch im Kindergarten, aber keiner hat Deutsch gesprochen. Das heißt, sie waren unglücklich, sie konnten sich halt nicht unterhalten. Ja. Und diese Verständnisse zu haben, so dieses, was erwartet mich dort? Also ich würde es wirklich jedem sowas von ans Herz legen, das zu machen.
Es war eine wunderschöne Zeit. Es war eine tolle Zeit, ja.
Die werden wir, glaube ich, wirklich nicht vergessen. Es waren so viele schöne Momente dabei. Es waren schöne Orte dabei. Essen natürlich, Asien. Also wir lieben asiatisches Essen. Es ist top. Vietnam, eine 10, 11 von 10.
Es bringt dich grundsätzlich komplett an deine Grenze. Ja. Es bringt dich wirklich an deine Grenze, glaube ich, mit Kindern. Aber das ist auch das Schöne, ich glaube, deinen Kindern überhaupt das ermöglichen zu können, vielleicht mit 5 Jahren in, ich weiß nicht, wie vielen Ländern irgendwo schon gewesen zu sein und dort auch so ein bisschen die Kultur zu verstehen, das war
die schon Lebensweisen zu verstehen, ich glaube, das war auch so für einen unserer Söhne, ich bin mit ihm halt nach hinten aufs Klo in einem Restaurant und habe gesagt, schau, weil das war wirklich so ein Wohnraum und er so, was ist das? Und ich so, ja, das ist halt deren Klo und er so, was? Das ist ihr? Und dann habe ich ihm das erklärt, so, ja, schau, das ist, da wohnen sie und das ist ihr Klo und da kochen sie halt auch. Ich meine, abgesehen von Hygienestandards, aber so, wo er dann wirklich, man hat in seinem Gesicht gesehen, er versteht gerade, dass das wirklich deren Wohnraum ist. Und dann habe ich gesagt, wenn du das nächste Mal dich beschwerst über, weiß nicht, das ist langweilig zu Hause, dann denk bitte dran, so, dass das geht auch so. Und ich glaube, genau dafür ist ja diese Zeit, wie gesagt, wenn man remote arbeiten kann, wenn man das Budget dafür hat, sollte man das wenigstens ein paar Wochen machen. Man muss ja jetzt nicht gleich, also ich finde 3 Monate.
Ja, es war schon wild. Es war schon sehr, sage ich jetzt mal, halt einfach drauf einlassen, aber ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen unser Leben auch wieder, ja, dass man sich halt einfach auf die Dinge mal einlässt, einfach einmal macht, einfach einmal tut. Das ist das Schlimmste. Im schlimmsten Fall muss ich mal einen teuren Flug dann wieder zurückbuchen und dann muss ich halt wieder nach Hause, weil es halt irgendwie nicht geklappt hat. Ja. Das ist halt so die Gefahr, die du irgendwo dabei hast. Aber ich glaube, man zieht da extrem viel auch für sich selbst, um zu verstehen vielleicht, mit was komme ich gut zurecht, mit was komme ich vielleicht nicht so gut zurecht und ja, vielleicht auch nochmal die Kinder auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen, muss ich sagen. Ja. Also du lernst sie in ganz anderen Momenten viel intensiver nochmal kennen.
Du gehst jeden Tag essen mit ihnen, das ist halt so, das machst du zu Hause zwar schon, aber mit dem Stress, ich muss jetzt kochen, dann muss ich abräumen, dann muss ich dies. Wenn du dort bist, du gehst raus und du hast wirklich, bis das Essen kommt, hast du mal 20 Minuten so, oder je nachdem, wo man isst, hast du mal die Zeit, dann isst du, dann quatschst du mit ihnen, du lernst sie wirklich anders kennen und deshalb... Ja.
Ich fand es eine sehr... Das ist
ein Alltagsstress von das Zuhause.
Ja.
Eine sehr erfüllende, aber sehr stressige.
Ich finde es auch spannend, ich habe mir aufgeschrieben, eigentlich, dass das Wort Urlaub und Reisen ja eigentlich im selben Kontext verwendet wird. Aber bei euch war das ja wirklich eine Reise und jetzt Urlaub auch, aber viele verbinden wahrscheinlich Urlaub mit, ich mache jetzt gar nichts. Arbeit ist auch abgeschalten sozusagen.
Ja, aber das ist halt kaum möglich, ja. Also das ist einfach, glaube ich, auch der Selbstständigkeit geschuldet.
Man muss aber sagen, wenn man im Dezember wegfliegt, du hast wirklich im Jänner noch die ein, zwei Wochen, wo es ruhiger ist und das haben wir wirklich genießen können. Ja. Da war ja auch noch alles, boah, das machen wir ja easy, das geht schon alles. Ja. Und dann kommen halt eben so die ersten Calls, die ersten neuen, größeren Tasks, wo du dann einfach wieder Fokus brauchst. Aber was ich sagen wollte, was ich spannend fand, so weil du sagst, Learnings für sich selber, ich finde, für dich war das, also aus meiner Sicht, war für dich ein großes Learning dieses, du brauchst Strukturen, du brauchst einen Alltag. Ich bin da einfach vielleicht, ich brauche es auch, aber ich bin da ein bisschen flexibler, weil ich halt immer arbeiten kann. Ich kann mich im Bus hinsetzen und arbeiten, mich stört das nicht. Ja. Und du brauchst halt so dieses Strukturen, ich brauche meinen Sport, ich brauche mal dies. Also
ich brauche ein Setup, gewisses Setup, das... Deshalb bin ich früh da, ja, weil dort bin ich und da ist niemand. Ja. Das ist halt das Geilste, das ist das Schönste, finde ich, wenn es draußen dunkel ist. Ja. Ich sitze da drinnen, das ist einfach ruhig. Ja. Ich bin so der Erste, der das Licht auftritt und das liebe ich. Also das finde ich wahnsinnig spannend.
You sleep, I grind.
Ich liebe es, das Licht abzudrehen. Ich gehe dann ins Bett zu euch, dann schaue ich mir euch an und denke so, ja, passt, ich habe alles erledigt oder vielleicht das Gröbste erledigt, manchmal ist es nicht alles.
Ja, Tagschicht,
aber,
Nachtschicht.
Ja, genau.
So, aber tatsächlich funktioniert das gut, weil ich kann sie in der Früh dann halt schlafen lassen.
Ja,
oder
so gut es halt geht.
So halt geht, ja, beziehungsweise ich bin dann vielleicht dann teilweise in der Früh dann schon wieder weg, ja, und kann dafür aber dann den Abend so ein bisschen übernehmen, ja, und so, glaube ich, ist das wichtig, sich so ein bisschen einzuspielen. Natürlich ist es jetzt von Beziehung zu Beziehung, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Bei uns passt es irgendwie da vielleicht ganz gut, aber das ist, glaube ich, etwas, was uns ein bisschen auch in die Karten gespielt hat, ja, dass Christa da am Abend einfach stark ist.
Cool. Mein Papa lacht immer über mich, weil, also auch meine Mama eigentlich, ich klappe wirklich überall meinen Laptop auf, egal wie laut, manchmal haue ich mir halt die Kopfhörer rein oder rauf, also je nachdem welche Dings, und dann bin ich halt so, ja, passt, ich mach
ich das kenn, jetzt. Ich kenne, glaube ich, sehr wenige Personen mit so einer
Resilienz.
Oder auch seine Arbeitsethik, einfach wirklich so sich hinzusetzen, also egal, einfach durchfetzen, einfach durchpressen, ja, und das ist, finde ich, sehr beeindruckend in vielen Momenten, ja.
Man könnte meinen Satz zusammenfassen. Ja. machen wir vielleicht den Vietnam-Thailand-Deckel mal kurz zu von der Reise. Was macht ihr jetzt? Also jetzt haben wir viel von der Vergangenheit gelernt. Wie ist es zu dem gekommen, was ihr macht? Da kennen wir jetzt schon ein bisschen die Geschichte von der Performance-Agentur, Shopify und Webflow machst du jetzt mittlerweile, Landingpages. Alles, was dazugehört, haben wir schon längere Gespräche geführt, und ich in der Vergangenheit. Wollt ihr vielleicht einfach mal ganz kurz einholen, warum macht ihr das jetzt, was ihr jetzt macht?
Also bei uns war die Performance-Marketing-Agentur super treiber. Also es war insgesamt ein gutes Geschäft, unglaublich gut zu lernen, viele positive Dinge, aber natürlich auch mit viel verwaltetem Budget. Also wir haben halt Budget im E-Commerce verwaltet. Was bedeutet das? Die Budgets sind halt höher, als wenn ich jetzt für lokale Unternehmen ein bisschen Werbung schalte. Ja, das bedeutet, Minimum Ad Spends waren damals, schon damals irgendwo bei 10.000 Euro im Monat, dann kommt noch deine Fee dazu. Das heißt, das geht da natürlich gerade mit wachsenden Kundenstamm und natürlich auch mit wachsender Performance um halt auch mehr Budgets, die du dann verwaltest. Die sind in der jetzigen Phase, sind die noch viel höher, ja, und es gibt ja Agenturen, die wahnsinnige Dinge verwalten. Und für uns war aber der Hintergrund gar nie das Marketing, sondern früher war es auch sehr viel technisch. Ja. Du konntest beim Ads-Schalten viel überlisten, es ging um ein bisschen Datenanalyse und konntest einfach technisch, sage ich mal, sehr viel ausmerzen. Ja. Dieses ganze Technische war mehr Part, als es jetzt ist. Jetzt ist es eiskaltes Marketing, Kommunikation und so weiter. Ja. Wir haben irgendwann gesagt, hey, wir haben jetzt irgendwie die Möglichkeit, ein Shift zu machen und zu sagen, gehen wir eher in eine technische Richtung oder bleiben wir im Marketing? Und so wie wir es damals mit Nicommerce auch schon gemacht haben, haben wir gesagt, hey, also der Niklas und ich in dem Fall, lass uns vielleicht irgendwie einen neuen Weg einschlagen, sind sehr stark in den Bereich Automations gegangen, ja, haben da sehr viel Prozessautomatisierung gemacht, sind da halt jetzt immer noch tätig. Das heißt, wir haben quasi eine Softwarefirma, haben eine eigene Software im Immobilienmaklerbereich. Ja. Das heißt, wir unterstützen einen Immobilienmakler beim automatisierten Marketing, was sehr spannend ist. Das heißt, man verbindet diese zwei Themen wieder irgendwie zusammen. Aber uns hat natürlich das Thema KI wahnsinnig in die Karten gespielt. Ja. Wir können jetzt da, uns komplett neu entfalten, neue Dinge machen, neue Ideen viel, viel schneller umsetzen. Ja. Und sind dadurch in einem ganz anderen Bereich als die Christa. Also die Christa hat quasi unseren Weg weitergeführt, den wir vielleicht am Anfang irgendwie gemeinsam waren und ist aus meiner Sicht in dieser ganzen D2C-Bubble, also wirklich in diesem E-Commerce, gerade im deutschen Bereich ja wahnsinnig stark vertreten. Und,
du bist der Shop von früher und du bist die Technik von früher.
Ja, voll.
Dass sich das jetzt so ein bisschen rauszieht, ja, habt ihr eigentlich das, was damals war, in zwei separate Dinge aufgeteilt.
Ja.
Jeder hat sich seine Kompetenz eigentlich zum
und ich glaube, die Christa, und das finde ich halt so wahnsinnig spannend, hat da einfach einen sehr guten Bereich gefunden. Ich glaube, mit dem Wissen, das einfach über die Jahre aufgebaut worden ist, dort eine gewisse Nische zu bedienen, das funktioniert gut und das haltet mich auch immer wieder.
Ja, er hört sich immer die Geschichten an.
Ich kenne die Leute, die sie kennt, ja, weil ich halt in derselben Bubble war, dadurch weiß man, wovon sie redet. Ja. Das heißt, es ist auch so immer wieder so ein bisschen meine Homebase. Wenn ich von Dingen erzähle, kommt oft dieses E-Commerce wieder rein und ich bleibe dem Ganzen halt immer durch die Christa auch ein bisschen verbunden. Und das finde ich halt ist eine ganz, ganz schöne Sache, wie sich das Ganze bewegt und entwickelt hat. Ja.
Federschließend dafür noch ein paar Worte zu deiner jetzigen Geschichte.
Ich glaube, ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich ein paar, vor allem eine Brand betreuen durfte, bei der ich sehr viel lernen durfte und über diese Brand dann auch viele Agenturen kennengelernt habe aus der Econ-Bubble, aus der deutschen. Ich bin dann letztes Jahr eben, jetzt sind ja die Kinder groß genug, dass sie wirklich, wenn ich ein paar Tage weg bin, ist es nicht so dramatisch, sage ich mal, dass ich da wirklich zu den Messen fahren kann und einfach ich selber sein darf dort. Das ist, glaube ich, so eins der coolsten Dinge an dieser ganzen Messen und Sachen, also ja, ich sage immer, ich mag halt die deutsche Bubble einfach ganz gern, weil die verstehen sehr viel von E-Commerce, die verstehen, was dafür notwendig ist, die verstehen, was die Budgets dafür sind und es macht einfach Spaß so. Und durch diese besagte Brand habe ich einfach sehr viele Leute kennenlernen dürfen, sehr viele Sachen lernen dürfen im Shop, Internationalisierung und Co. Und dadurch kann ich das jetzt anbieten und das macht mir einfach extrem viel Freude. Es macht natürlich auch Spaß, wenn man merkt, ein Wachstum ist da. Natürlich, wenn es jetzt stagnieren würde, würde ich halt wahrscheinlich auch nicht so euphorisch da reingehen. Aber ja, ich glaube, das mache ich gerade. Also ich betreue eben Brands in Shopify und Webflow, entwickle selber, berate Landingpages und Co. Thomas und ich arbeiten das ja gerade ein bisschen heraus, die Positionierung. Oder die konkretere Positionierung, aber grundsätzlich glaube ich, das ist halt das, was ich im Endeffekt mache, ist genau das. Also Shopify und Webflow, fast alles. Also ich glaube, es gibt wenige Sachen, die ich nicht abdecke und dadurch genau.
Ja, ich glaube, du bist halt so dieses Puzzlestück, wenn Marken zu wachsen beginnen und mehr Kampagnen entstehen, mehr Landingpages entstehen, mehr Ideen entstehen. Internationalisierung kommt vielleicht nochmal dazu, wie kann man das aufbauen, wie kann das technisch ausschauen, ja, und du hast mit Wachstum im E-Commerce immer die technische Komponente, die sich weiterentwickelt und du brauchst dann immer jemanden und natürlich ist es schwierig, jetzt da jemanden zu haben, du hast meistens einen E-Commerce-Manager oder sowas, der so dieses Daily-Business irgendwie übernimmt, ja, aber diesen Spezialisten, der aber so gut ist, diese Dinge technisch auch zu umgesetzt zu bekommen. Ja.
Also diese Komponente, diese Mischung, das ist halt so
Erfahrung,
das, was ich genau.
Ja. Mit dieser Erfahrung aus diesen vielen verschiedenen Projekten und das wirklich halt auf E-Commerce bezogen, das ist, glaube ich, etwas, das halt genau das bedient, wo extrem viel Nachfrage herrscht, gerade bei den wirklich starken Brands. Und ich glaube, das ist das auch, wo man hinabzielt, wirklich diese Marken, die halt in ein gewisses Wachstum gehen oder halt eben auch sind, abzudecken.
Vielleicht noch ein Gedanke dazu, weil ich glaube, man gerade in Branchen, wo einfach ein gewisser Druck herrscht, besser zu werden, stärker zu werden, vergisst man manchmal, wo man gerade steht oder wie viel man eigentlich schon kann. Und ich habe das gerade bei einer Brand, die ich seit kurzem betreue, gemerkt, so, da waren einfach 4 Agencies und Freelancer dran und die haben leider wirklich viel verbaut bei ihnen und das tut mir auch wirklich leid. Und ich merke dann, hey, ich kann das. Ich kann die wirklich, ich kann deren Fragen beantworten. Ich kann das Ganze so aufbauen, dass es sauber ist und das, sich das einfach mal ab und zu vor Augen zu führen. Ich meine, du weißt, wie oft ich... Und du weißt auch, wie oft ich mir denke, puh. Aber ich finde es schon einfach schön, in dieser Branche auch mitzuerleben, dass es doch auch einige, also ich kenne auch einige sehr gute Entwickler und auch einige sehr gute Leute. Ich glaube, vielleicht so zu dem, was ich halt gut kann, ist das Bindeglied zu sein. Genau, wie es gesagt hat, so dieses, ich kann halt beides. Ich kann ein bisschen Design, ich weiß, wo die Dinge sind, wo ich was finde und ich kann auch selber entwickeln. Und zusammengefasst, es macht Spaß.
Mache ich da vielleicht für euch noch ganz kurz einen Cut und vielleicht noch abschließend die Frage. Wir haben jetzt viel von der vergangenen Zeit geredet. In der Zukunft, wenn man da am Ball bleiben möchte, kann man euch wahrscheinlich auf Social Media und Co. folgen, auf LinkedIn und all den Kanälen. Wenn ihr jetzt zurückspult, ihr habt euch vor 15 Jahren kennengelernt, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, spulen wir circa 10 Jahre zurück. Was würdet ihr euch oder Personen, die jetzt um die 20 sind, mitgeben auf Basis eurer Lebenserfahrungen?
Soll ich beginnen? also ich hatte immer diese Thematik, dass ich schon im jungen Alter immer wieder das Gefühl gehabt habe, hey, ich bin irgendwie spät dran. Und du bist nie spät dran. Ich glaube, es ist immer sehr, sehr wichtig, einfach zu starten. Gerade wenn ich jetzt nochmal 10 Jahre zurück überlege, dann wäre ich jetzt 24. Ja. Es ist so unglaublich viel Zeit. Also ich sage, in dieser Spanne von 20 bis 35, da ist so viel. Ja. Und da geht es nur um Lernen, einfach nur machen, einfach nur tun. Da geht es nicht darum, das erste Ding durch die Decke zu schießen oder dass da irgendwas funktioniert, sondern es geht darum, hinzufallen, Probleme zu bekommen, damit umzugehen und diese Dinge zu machen. Und ich glaube, das ist so wirklich das, was man ja, glaube ich, auch in sehr, sehr vielen Podcasts vielleicht hört, ist wirklich dieses, hey, start einfach durch. Und ich glaube, das ist das, was man wirklich machen muss, den Kopf ein bisschen ausschalten und nicht ans Geld denken, sondern wirklich daran denken, was macht das, was bringt das mir, was kann mir das insgesamt vielleicht einfach für Learnings bescheren in den nächsten 10 Jahren dann eventuell. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, das man unbedingt machen sollte und ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgehen sollte, auch wenn es nicht immer einfach ist.
Man ist nie zu spät, auf gut Deutsch. Also, was ist dein Take?
Ich hoffe, ich vergesse meine Takes jetzt nicht. Ich habe ein paar gute. Erstens, zwischen 20 und 30 Verständnis dafür zu bekommen, dass das wirklich eines der geilsten Zeiten sein kann. Dein Kopf macht einen, also ich glaube sogar wissenschaftlich bewiesen im Endeffekt, dein Kopf macht nochmal einen Sprung, dein Hirn hat gerade Kapaz zu lernen. Das heißt, nutze die Zeit, eben mach deine Fehler, lerne, verstehe, dass alles, was im Leben passiert, irgendwo ein Learning sein wird. Also irgendwann wirst du schon verstehen, warum du das genau gebraucht hast oder dieses Learning. Es kann alles ein Learning sein. Reise viel. Egal, ob du jetzt Europa magst oder Asien oder was auch immer. Einfach wirklich die Zeit nutzen. Man hat noch keine Verantwortungen oder zumindest keine großen. Es geht auch mit Kindern, aber es ist einfach anders. Ich würde wirklich jedem ans Herz legen, bitte reist. Sogar alleine, auch Frauen. Ich hätte es jetzt nicht alleine gemacht. Ich wollte immer mit jemandem reisen. Es war in dem Fall er. Aber
zum Glück.
Ja, ich könnte es mir auch wenig anders vorstellen, weil er auch beim Reisen sehr angenehm ist. Aber wurscht. Also reisen, wirklich Learnings machen. Leben ausleben im Endeffekt, weil dann kommt eh das Alter, ich bin unglaublich gern in dem Alter und ich habe das auch alles mit der Familie und verheiratet sein. Ich liebe das alles. Und trotzdem würde ich einfach sagen, macht vorher einfach die anderen Sachen, weil sonst kommt man, es gibt auch Leute, die kommen dann mit 50 drauf, oh, ich habe so viel verpasst im Leben und das ist doch schade. So.
Aber es ist nie zu spät.
Aber es ist nie zu spät, das stimmt, es ist nie zu spät.
Andere Körperenergie.
Andere Energien, man ist dann nicht mehr so.
Man ist nicht mehr die Person von damals.
Genau.
Das darf man auch nicht vergessen, das gesagt. Mit 20 bis 30 ist man eine andere Person als jetzt 29 plus. Und dann ist man schon ein bisschen fortgeschrittener.
Und ich würde jedem raten, verharrt es nicht zu lange in einer Situation, die nicht gut ist. Ganz ehrlich, das ist einfach, da 3 Jahre mit etwas zu leben, was vielleicht einfach, wo man schon weiß, es ist nicht gut.
Ich glaube, manchmal muss man einen Cut machen. Und ich glaube, dass der Cut, der am Anfang am meisten wehtut, oftmals der richtige ist.
Was für wunderschöne Schlussworte.
Unglaublich.
War wunderbar, mit euch zu quatschen. Ich bin gefühlt in Asien gewesen mit meinem Kopf und in eurer Beziehung sehr viel weiter eingetaucht, als ich so aus dem Office-Bereich schon kannte. Deswegen vielen lieben Dank. Gibt es noch irgendeinen letzten Satz, den ihr unseren Gästen noch mitgeben wollt?
Geht euren Weg, probiert es. Wenn ihr jemanden habt in eurem Leben, ist, glaube ich, das Wichtigste, Kommunikation. Miteinander den Weg zu gehen und einfach die Dinge auszuprobieren, um manchmal blauäugig zu sein.
Ja, das stimmt. Ich würde auch, also um auf das Thema Kommunikation nochmal den Schlusssatz darauf zu beziehen, vielleicht denkt sie mal dran, einfach die Dinge durchzusprechen mit dem Partner. Es muss immer eine Person geben, die es ein bisschen mehr pusht. Bei uns bin es natürlich ich. Und das ist auch okay so, weil eine Person sollte die Kommunikation pushen. Es ist unglaublich wichtig für eine gute, feste, stabile Beziehung, inklusive Business. Weil auch da, wenn, vor allem wenn dann beide Business haben, also Business im Kopf haben und die Dinge kompliziert werden, ohne Kommunikation funktioniert das nicht, wenn jeder zumacht und dann einfach für sich selber...
Bin ich zum Glück nicht so dafür verantwortlich.
Mit dem Schenkelklopfen darf ich an unsere Gäste mittlerweile noch sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sehr gerne ein Like da lassen, mit Freunden teilen und unseren Kanal abonnieren. Egal, ob ihr auf YouTube, Spotify, Apple Podcast, whatever hört. Hoffentlich seid ihr in den nächsten Folgen wieder mit dabei. In diesem Sinne, wenn ihr diese wunderbaren Gesichter auch live sehen wollt, kurze Sache in eigener Sache. Sie sind beide meistens bei unseren Veranstaltungen mit dabei. Wenn ihr Näheres dazu wissen wollt, www.xforum.com/events. Und in diesem Sinne, alles Liebe, danke fürs Einschalten und alles Liebe und bye bye.
Danke.